»Das ist nicht gut«, sagte Pennington, als er durch sein Fernglas sah, wie zwei klingonische Krieger den bewusstlosen Cervantes Quinn in die Hauptkammer des Tempels schleiften. T'Pryn, die durch ihr Zielfernrohr schaute, erwiderte, »Eine unvorteilhafte Entwicklung.« Sie drehte ihren Kopf ein paar Zentimeter und fügte hinzu, »Am anderen Ende des Tempels bewegt sich etwas in den Dünen.« Pennington verlagerte seinen Blick und sah hunderte Einheimische in Wüstengewändern, die aus dem Sand auftauchten wie Wüstengeister. Ohne zu zögern, griffen sie die klingonischen Soldaten an, die die Ruinen verteidigten. »Das wird ja immer interessanter«, sagte er. T'Pryn legte ihr Fernrohr beiseite und zog ihren Phaser heraus. Während Pennington sein Fernglas sinken ließ, sagte T'Pryn, »Dieser Angriff der Einheimischen wird kaum Erfolg haben und wenn doch, bestimmt nicht rechtzeitig, um Mr. Quinn zu retten. Allerdings liefert er eine ausreichende Ablenkung.« Sie übergab ihm den Phaser. »Geben Sie mir Rückendeckung, bis ich den Tempel erreicht habe. Sobald ich im Inneren bin, ziehen Sie sich zur Skylla zurück. Wenn ich nach einem Tag nicht zurückgekehrt bin oder den Tempel nicht erreiche, fliegen Sie nach Venga zurück und berichten Ihnen alles, was wir erfahren haben. Sind Sie sicher, dass...« Noch bevor er seinen sanften Protest beenden konnte, hatte T'Pryn die Düne bereits hinter sich gelassen und rannte schneller als jeder andere Zweibeiner, den Pennington jemals gesehen hatte. »Mist«, dachte er wütend, und zielte dann auf das halbe Dutzend Klingonen, die immer noch auf dieser Seite des im Sturzflug bombardierten antiken Tempels standen und im rötlichen Schein des Feuers patrouillierten. T'Pryn hatte einen Großteil der Entfernung zum Tempel bereits zurückgelegt, bevor der erste Soldat sie bemerkte. Der Krieger hob sein Gewehr. Pennington feuerte und traf den Mann in den Bauch. Der Schuss hatte so viel Wucht, dass der Klingone auf den Rücken geworfen wurde. Die verbleibenden Soldaten begannen, auf Pennington zu zielen. Er feuerte weiter, um ihnen das Zielen zu erschweren und sie abzulenken. Disruptorschüsse rasten auf ihn zu und blitzten auf, als sie seine Düne streiften. Klumpen geschmolzenen Sandes, der zu Glas geworden war, flogen in alle Richtungen und prasselten auf den Abhang hinter ihm. Dann brach einer der Klingonen zusammen und verschwand aus der Sicht. Eine halbe Sekunde später streckten Schüsse aus der Waffe des verschwundenen Kriegers die anderen vier Klingonen in schneller Reihenfolge nieder. Nachdem der Weg nun frei war, kletterte T'Pryn auf ein umgekipptes Ausgrabungsfahrzeug und rannte den Kran entlang, der durch die Tempelmauer gebrochen war und dort feststeckte. Sekunden später duckte sie sich durch den Riss in der Steinmauer und verschwand ins Innere des Tempels und aus der Sicht. »Verdammt«, dachte Pennington bewundernd, »sie ist echt gut.« Er stellte sich die Gefahr vor, in der T'Pryn im Inneren des Tempels schwebte und war hin und her gerissen. Sie hatte ihm die eindeutigen Instruktionen gegeben, dass er zur Skylla zurückkehren sollte. Sie verließ sich darauf, dass er ihre Versicherung gegen einen Fehlschlag war. Aber sie zurückzulassen, fühlte sich falsch an. Und Quinn war sein Freund. Wie konnte er ihn der Gefahr überlassen? »Da ist doch gar nichts zwischen mir und dem Tempel«, begriff er. »Zur Hölle damit. Ich gehe.« Er rannte über den Kamm der Düne und auf die Ruinen zu. Eigentlich war ihm klar, dass es sich um eine schlechte Idee handelte, aber in seinem Herzen wusste er, dass es richtig war. Während er über den ebenen Sand lief, fühlten sich seine Füße leicht und die Nachtluft auf seinem Gesicht kühl an. Mit jedem Schritt, den er machte, wurde die Nacht etwas kälter. Als sein Atem vor ihm zu einer nebligen Wolke gefror, hielt er an und merkte, dass er zitterte. Das schwache Mondlicht auf der Fassade verschwand und eine reine und schreckliche Dunkelheit legte sich über alles. Pennington sah hinauf, auch wenn er fürchtete, was er dort erblicken würde. Da war ein Loch im Himmel, ein schwarzer Fleck, der die Sterne verdunkelte und sich über den Tempel senkte. Pennington wusste genau, was dieser Schrecken war. Er hatte ihn schon einmal gesehen. Als Quinn sein Bewusstsein wiedererlangte, bemerkte er zwei Dinge. Die Tatsache, dass er von zwei Männern an seinen Armen aufrechtgehalten wurde, und das kitzelnde Gefühl von Blut, das sich einen langsamen Weg seine Nase herunterbahnte, sich an ihrer Spitze zu einem Tropfen sammelte und hinunterfiel. Er öffnete seine Augen und sah, wie der Tropfen auf der Stiefelspitze eines klingonischen Offiziers landete. Dann hob er seinen Kopf und blickte in ein wettergegerbtes Gesicht mit einem sandigen Spitzbart.
»Sie leben ja immer noch«, sagte der klingonische Offizier.
»Darüber kann man streiten«, erwiderte Quinn, dem seine eigene Stimme in seinem dröhnenden Schädel solche Schmerzen verursachte, dass er zusammenzuckte. Der Klingone brach den Augenkontakt mit Quinn ab und sprach zu jemandem hinter ihm.
»Er gehört Ihnen.«
Dann ging er davon. »Vielen Dank«, sagte Zett, der den Platz des Klingonen einnahm. Der ebenholzfarbene Lorry warf ihm ein aus kohlrabenschwarzen Zähnen bestehendes Lächeln zu.
»Und nochmal Hallo, Quinn.«
Seine pechschwarzen Augen ließen Quinn an einen Abgrund denken. Als Quinn nichts erwiderte, streckte Zed einen Finger aus und untersuchte behutsam die Wunde an Quinns Stirn.
»Ich hoffe, dass ich keinen bleibenden Schaden angerichtet habe«, sagte er. »Es wäre eine Schande, wenn eine kleine Beule sie die Information vergessen ließ, die ich für Commander McClar aus diesem Haufen fettigen Matsches holen soll, den sie lächerlicherweise ihr Gehirn nennen.«
Quinn verdrehte sich, um über seine Schulter zu sprechen.
»Hey, McClar, ich mache einen Deal mit Ihnen. Ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen, wenn Sie nur diesen Typen hier töten.«
»Verlockend«, sagte McClar. »Wenn sich Mr. Nilricks Methoden als erfolglos erweisen, werde ich es in Betracht ziehen.«
Quinn nickte.
»Na schön.«
Zeds grausames Lächeln blieb unerschütterlich. Zu den Soldaten, die Quinns Arme festhielten, sagte er,
»Dreht ihn um!«
Die Soldaten zerrten an Quinn, so dass er das glühende Artefakt auf dem Podest sehen konnte, und Bridie Mac, die kraftlos auf dem Altar lag.
»Ich biete Ihnen eine Wahl, Mr. Quinn«, sagte Zed. »Wenn Sie mir sagen, was ich wissen will, töte ich Sie schnell und mit so wenig Schmerzen wie möglich, bevor die Klingonen ihre hübsche Freundin einem Ding opfern, das schrecklicher ist, als sie es sich vorstellen können.«
Wut verhärtete Quinns Gesicht. Er brauchte sich nicht vorzustellen, was kommen würde. Er hatte es gesehen und war sicher, dass es ihn bis ins Grab verfolgen würde. Zed beugte sich vor und senkte seine Stimme zu einem unheimlichen Flüstern.
»Aber wenn Sie nicht mit mir kooperieren, werde ich Ihre Augen festkleben und diese Männer ihren Kopf halten lassen, während sie dabei zusehen müssen, wie sie stirbt. Dann werde ich sie mit 10.000 langsamen Einschnitten töten, damit ich jeden Moment ihres Schmerzes genießen kann. Habe ich mich klar ausgedrückt, Mr. Quinn?«
»Vollkommen klar«, sagte Quinn. »Sie sind lebensmüde.«
»Warum denken Sie das?«
Absolut ruhig, erwiderte Quinn.
»Weil Sie in dem Moment, als Sie sie angefasst haben, ein toter Mann waren. Und das wissen Sie.«
»Was ich weiß, Mr. Quinn, ist...« Ein Disruptorschuss traf den Hals des Klingonen, der Quinns rechten Arm hielt. Der Soldat ließ Quinn los und sackte zu Boden. Ein weiterer Schuss vom Balkon aus tötete den Soldaten, der Quinns anderen Arm festhielt, und jagte Zed, McClar und die Dutzend Soldaten und Wissenschaftler auf der Suche nach Deckung ins Zentrum des Hauptraumes. Quinn schnappte sich Zed und schlug gegen das Transporter-Rückholarmband des Nalori, das zerbrach. Zed jagte Quinn seinen Ellbogen gegen den Kiefer, stieß ihn beiseite und rannte in Deckung. Quinn stahl einen Disruptor von einem toten Klingon, zog seinen Rucksack aus den Händen eines anderen und duckte sich dann aus der Schusslinie. Aus jeder Richtung kamen Disruptorschüsse. Quinn lief an Bridies Seite. »Beweg dich nicht«, sagte er. Er presste die Mündung seiner Waffe gegen die Fesseln, die sie an den Altar ketteten, und drückte ab. Die Fesseln lösten sich. Während das Kreuzfeuer um sie herum weiterging, zog er sie von der Obsidianplatte und kroch mit ihr dahinter. »Mutiger Plan«, rief sie über das Kreischen des Waffenfeuers. Dann duckte sie sich, als ein Querschläger an ihrem Kopf vorbeisauste. Verwundert rief er zurück. »Welcher Plan?« Bridie deutete auf den glühenden Kristall. »Wir müssen uns das Artefakt schnappen, bevor die Klingonen es herausbeamen.« Quinn wies auf das wilde Durcheinander von Energiestrahlen. »Nur zu!« Er erledigte zwei klingonische Offiziere, die versuchten, den leuchtenden Stein an sich zu reißen. Wer auch immer die Klingonen vom Balkon aus abknallte, nagelte damit gleichzeitig Zed und McClar fest.
»Ich habe eine Idee«, sagte Quinn. »Wenn du mir Rückendeckung gibst, kann ich...«
Weiter kam er nicht, bevor das Dach einstürzte und ein lebender Albtraum aus Rauch, Schatten und Angst erschien. Als das Dach zusammenbrach, zielte T'Pryn gerade auf den klingonischen Kommandanten. Vermischt mit zerschmetternden Steinplatten und einer Staublawine senkte sich eine dunkle und eisige Präsenz in die große Kammer. Während sie sich in den Tempel ergoss, wurde die Luft kalt und roch scharf nach Ozon. Obwohl T'Pryn nie selbst einem begegnet war, war sie sich sicher, dass das hereinbrechende Wesen ein Jedi war. Auf der unteren Ebene des Tempels versuchten Zed Nilrik, der klingonische Kommandant, Quinn und eine menschliche Frau, die T'Pryn als Bridget McLellan von der USS Sagittarius identifizierte, das mysteriöse Artefakt auf dem Podest an sich zu bringen. Der Jedi umgab das Objekt mit einem dunklen Energietentakel und hielt sie so davon ab. Ein zweiter Tentakel aus zähflüssiger Schwärze schnappte nach dem Klingonen, Dann verwandelte er sich in einen schwarzen Sturm, angefacht von einem stinkenden, kalten Wind. Innerhalb von Sekunden riss er den stämmigen Soldaten in Stücke und bedeckte die Wände mit seinen scharlachroten Eingeweiden. Der Schedai streckte einen Tentakel aus, der sich in einen dunklen Wirbel verwandelte, und hob das Artefakt hoch in die Luft. Der Kristall strahlte blendendes Licht aus, das Podest darunter zerschellte, die Schriftzeichen an der Wand flackerten wie starke Stroboskope. Ein Beben, das den Boden und die Wände mit Rissen überzog, erschütterte den Tempel. Die wenigen überlebenden klingonischen Soldaten und Wissenschaftler verließen den Tempel. McLaren wich einem weiteren Stück Decke aus, das herunterfiel. Zed floh in einen Nebengang und Quinn rannte ihm nach. Im Zentrum des Chaos wurde der Schedai immer größer, während er die Luft mit einem düsteren Stöhnen erfüllte.
»Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sich zurückzuziehen«, entschied T'Pryn.
Sie lief zurück zu dem Riss in der Wand, durch den sie hereingekommen war.
Durch die einsame Stille der Leere getrieben, hatte die Schedai-Wanderin den Ruf von Schmerz und Wut gehört und gewusst, dass nur die Telinarul dafür verantwortlich sein konnten. Sie manifestierte sich über einer weiteren ehemaligen Schedai-Welt, die von Sterblichen befallen war, deren Vergänglichkeit nur durch ihre Arroganz übertroffen wurde. Wer waren sie, dass sie es wagten, eine Schedai-Verbindung zu schänden, einen der Benannten einzusperren, einen der Seratal in dieser größten aller Abscheulichkeiten, diesem Gefängnis der Dimensionsfalten, das sich als einfacher Kristall tarnte?
»Sieh sie dir nur an, wie sie voller Schrecken fliehen«, freute sich die Wanderin, als sie den ersten Eindringling auseinanderriss.
Die Eingeweide des einfachen Wesens durch ihren Zorn verflüssigt zu sehen, erfüllte die Wanderin mit Wohlgefallen.
»Sie alle haben diese Strafe tausendfach verdient.«
Die Wanderin nahm den verhassten Kristall von seinem Anschluss und nutzte seine widerwärtigen Mechanismen für ihre eigenen Zwecke. Sie zerstörte das Podest, das vor Ewigkeiten von einer weiteren anmaßenden Spezies der Telinarul hinzugefügt worden war, und bündelte ihre Energie durch die Verbindung. Nachdem sie sich die Macht des feurigen Kerns dieser jungen Welt gefügig gemacht hatte, konnte sie endlich die lang verhasste Widerwärtigkeit zerstören und so einen Gefährten auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit willkommen heißen. Zusammen würden sie eine neue Ära der Schedai-Herrschaft einleiten. Aber zuerst musste sie die Verbindung von Telinarul reinigen, dann würde sie diese vergiftete Welt heilen und die Bewusstseinsfunken lehren, ihre Oberen zu fürchten.